Gesucht, ich nehme das mal weg hier. Gesucht, ein starker Mann, das ist Thema. Und ich dachte, ist das ein starker Mann, der da aus der Werbung? Ist das ein starker Mann mit vielen Muskeln, gut gebaut und ein Star von den Frauen oder auch nicht, je nachdem, in der Werbung auf jeden Fall. Völlig umschwärmt ist das, was wir uns vorstellen unter einem starken Mann. Meine erste Gemeinde, ein Gespräch unter einem, Jugendlich war schon nicht mehr so halb junger Erwachsener, hatte schon Führerschein. Ein Auto, das anscheinend viel PS hat. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie es aussieht. Ich weiß nur, was er gesagt hat. Er hat zu dem Besitzer gesagt, boah, eine echte Penisverlängerung. Habe ich vorher nicht gehört und nachher auch nicht nochmal. Aber in dieser Vorbereitung ist mir das wieder eingefallen und habe gedacht, geht es darum, um seine Stärke zu beweisen? Also so sogenannte beste Stück vom Mann, da muss man messen. Und ein Auto, macht das Stärke aus? Macht es meinen Status aus? Oder was auch immer. Ich habe ein neues Auto, also ist 1,5 Jahre alt. Ich finde es echt schick, macht Spaß zu fahren, ist kraftvoll. Ich habe einen anderen Wohnwagen und ich brauche ein stärkeres Auto. Und was wisst ihr, was ich gemerkt habe? Alle haben mir gratuliert zum neuen Auto. Und ich habe irgendwann gedacht, hallo, ist doch nur ein Auto. Ich habe nicht geheiratet. Ich habe auch kein Ehejubiläum, also ich bin 28 Jahre verheiratet. Aber alle hatten das Bedürfnis, mir zu gratulieren zu diesem Auto. Vielleicht kann mir jemand das mal erklären, was dahinter steckt. Das kann auch ganz schnell wieder kaputt sein. Also nicht, weil es nicht gut ist. Ich glaube, das hält eine ganze Weile. Aber wenn mir jemand reinfährt oder wenn ich einen Fahrfehler mache, ist es hin. Oder es muss zumindest repariert werden. Es ist doch nur ein Auto. Das macht doch meinen Wert nicht aus, oder? Was für ein Auto ich fahre. Ich habe übrigens einen Golf Sportsvan. Der hieß früher Golf Plus und man hatte mir gesagt, das ist ein Seniorenauto. Das stört mich überhaupt nicht. Ich habe hier noch ein Opel Meriva und wisst ihr, als wir den gekauft haben, haben mir alle Leute gesagt, oh, den fährt mein Opa auch. Oder meine Oma. Ich glaube, wir haben das immer gehört, wo wir erzählt haben, wir fahren einen Opel Meriva. Und mich stört das überhaupt nicht. Ich finde dieses Auto praktisch und ich finde den Golf Sportsvan auch praktisch und mir macht es Spaß, damit zu fahren. Aber brauche ich das, um zu sagen, ich bin ein starker Mann? Brauche ich Karriere, um zu sagen, ich bin ein starker Mann? Brauche ich Geld, um zu zeigen, dass ich toll drauf bin? Brauche ich Beziehungen zu wichtigen Leuten? Macht mich das stark? Ist das das Wesen von einem Mann, den man als stark bezeichnen würde? Also was macht mich eigentlich wirklich stark? Und auf welches Vorbild gucke ich denn? Und da fällt mir natürlich ein, jetzt seid ihr hier in der Kirche und ich bin Christ und außerdem Pastor, aber ich würde es auch sagen, wenn ich nicht Pastor bin, natürlich Jesus fiel mir ein. Ist Jesus eigentlich ein starker Mann? Und denkt vielleicht jemand, ja, okay, jetzt fängt Kirche an und Glaube. Und eigentlich hat man mir mehrfach gesagt, ist Kirche und Glaube, das ist doch nur was für schwache Leute. Und für Alte und für Kranke vielleicht noch für Kinder. Aber Jesus ein starker Mann, wirklich? Er war vielleicht ein guter Mann, aber stark. Solche Sätze wie seine Feinde lieben, ist das Zeichen von Stärke. Die andere Wange hinhalten, ist das wirklich Stärke? Muss man sich nicht anders durchsetzen in dieser Welt? Funktioniert das? Ich bin der Überzeugung, Jesus ist ein starker Mann. Bin ich wirklich überzeugt und ich werde es euch beweisen. Also ich werde euch Gründe nennen, warum ich denke, dass Jesus wirklich ein starker Mann war. Schon der irdische Jesus war ein starker Mann. Der war nämlich, in der Bibelübersetzung steht Zimmermann. Das stimmt nicht so ganz. Der hat Häuser gebaut. Der war alles. Der war Dachdecker und Zimmermann und Maurer. Also Beton gab es da noch nicht. Aber Ziegel hat man gebrannt oder man hat ein Fachwerk gebaut und dann mit Stroh und Lehm das verkleidet, damit es gedämmt war. Und der hat sicherlich Steine geschleppt. Er hat Holz geschleppt und Holz gesägt. Der Mann hat schwer gearbeitet, bis er 30 war. Der hat bestimmt Muskeln. Der konnte was tragen. Und das war bestimmt kein Hänfling. Also dieser Mann war stark. Und er hatte nicht nur äußerlich stark, sondern eine super starke Ausstrahlung. Eine Menschenmenge umringt ihn einmal und will ihn umbringen, also die Klippe runterstürzen, weil er was gesagt hat, was unbequem war und was die Leute nicht hören wollten. Und anscheinend haben sie ihn sogar bis zu dieser Klippe dahin gedrängt. Und dann war gut, dann ist er einfach durch die Menge gegangen und alle haben eine Gasse gemacht und Platz gemacht. So eine Ausstrahlung hatte er. Niemand konnte ihn anrühren, bis seine Zeit gekommen war. Und niemand hat es gewagt, ihn anzurühren. Soldaten wollen ihn irgendwann einmal verhaften, als er in Jerusalem war. Sie hatten den Auftrag von der religiösen Elite und es passte denen nicht, was er gesagt hat und wie, dass er Menschen geheilt hat. Und dann sitzen sie da vor ihm im Tempel und hören ihm zu und sind gebannt von seinen Worten und tun gar nichts. Sie kommen zurück ohne ihn und sagen, wo habt ihr Jesus gelassen? Den solltet ihr doch verhaften. Und dann sagen sie Folgendes, noch nie hat ein Mensch so geredet wie dieser. Ein starker Mann, starke Ausstrahlung, auf jeden Fall. Dauernd versuchten seine Gegner, ihn mit Worten in eine Falle zu locken. Sie schafften es nicht. Und andere standen daneben und haben geguckt, na, was passiert? Wer gewinnt dieses Wortduell? Und Jesus hat immer gewonnen. Und keiner hat sich am Ende mehr getraut, sich mit ihm zu streiten. Und dann am Ende ging er bewusst auf die Kreuzigung zu. Er ging bewusst nach Jerusalem. Seine Jünger hatten Angst und sagten, hey, was wird uns passieren? Und er hat ihnen gesagt, ich werde sterben und gekreuzigt werden und am dritten Tag aufstehen. Seine Jünger konnten das gar nicht begreifen. Die hatten andere Vorstellungen vom Reich Gottes und von dem, wer Jesus sein sollte. Aber ein bisschen Angst hatten sie schon auch. Jesus geht darauf zu. Er weiß genau, er wird sterben in Jerusalem. Er feiert nochmal ein Fest, so wie wir heute Abend, mit ein paar weniger, mit seinen 12 Jüngern. Und sagt ihnen nochmal, das ist das letzte Mal, dass ich mit euch esse. Dann ist Schluss. Zumindest was da auf dieser Erde angeht. Und dann werden wir das nächste Mal feiern, wenn wir in der Ewigkeit zusammen sind. Und er geht darauf zu und er geht nachts in den Garten, um zu beten und kämpft, dass ihm Schweißtropfen mit Blut vermischt vom Gesicht fallen. So viel Angst hatte er auch. Aber er geht darauf zu und als die Soldaten kommen, geht er ihnen entgegen. Und die sind so baff, dass sie umfallen. Ein starker Mann, eine starke Ausstrahlung. Er geht auf seinen Tod zu, lässt sich gefangen nehmen, verhöhnen, erniedrigen, auspeitschen und am Ende kreuzigen. Stirbt am Kreuz. Aber er geht drauf zu, er flieht nicht. Er lässt es auch nicht passiv-resignativ passieren, so ungefähr, ich habe ja keine Chance. Sondern er sagt zu Petrus, der ihn verteidigen will, sagt, meinst du nicht, ich könnte 6000 Engel mir bestellen, die mich hier rausholen? Aber er geht drauf zu. Sagt, ich weiß, dass das mein Weg ist. Von Gott vorherbestimmt. Wichtig für die Welt, für alle Menschen, für euch, für dich hier. Und deshalb gehe ich drauf zu. Und es macht mir Schmerzen, es tut weh, ich habe Angst. Aber ich gehe drauf zu. Wenn das keine Stärke ist, dann weiß ich nicht, was Stärke ist. Bis heute schätzen viele Menschen seine Worte, auch wenn sie nicht an Gott glauben. Aber sie sagen, der Mann hat gute Sachen gesagt. Die sind bis heute wichtig. Also das Fazit ist doch, Jesus war körperlich und geistig und geistlich ein sehr, sehr starker Mann. Wie wurde er das? Das war jetzt meine Frage, als ich an diesem Punkt war. Wie wurde Jesus so stark? Und dann ist mir als erstes aufgefallen, Jesus hatte einen schlechten Start. Also wenn man zum Beispiel in den Philipperbrief guckt, dann steht da was, er nahm es nicht als einen Raub, Gott gleich zu sein, so sagt es Luther. Also er hielt das nicht fest, dass er bei Gott war und dass er keine Vergänglichkeit hatte, dass er in einem Glanz lebte, nachdem wir uns alle sehnen würden, wenn wir das mal sehen könnten, wo es kein Tod und kein Streit und keine Gefahr und nichts gab, wo er geliebt wurde und die Engel ihm dienten und alles in Ordnung war und das verließ er. Für uns. Schlechter Start. Hat alles verlassen, was für uns erstrebenswert wäre und sein sollte. Und dann wird er nicht ehelich geboren. Ein Desaster in der damaligen Zeit. Ein nicht eheliches Kind. Arm wird er geboren. Es gibt kein Bettchen für ihn, nur eine Futterkrippe. Seine Eltern sind auch arm. Man sieht das daran, dass für jeden, ich glaube für den Erstgeborenen, wurde ein Opfer gebracht als Dank an Gott. Und dann wurde so abgestuft, je nachdem wie viel Geld die Leute hatten. Und seine Eltern opferten Tauben. Das war für die Armen. Das Opfer für die Armen. Seine Eltern waren arm. Dann war er kaum geboren, dann sollte er schon umgebracht werden. Weil ein König dachte, da kommt ein Konkurrent. Den muss ich aus dem Weg schaffen. Und dann musste er flüchten. Er wurde Migrant. Er wurde Ausländer in Ägypten für längere Zeit. So lange, bis dieser König tot war. Und als sie zurückkamen, haben sie gemerkt, aber jetzt ist der Bruder vom König dran, da können wir auch nicht bleiben. Wir müssen nach Galiläa. Wir können nicht in Bethlehem bleiben, wo er geboren ist. Und dann sehen wir, dass von seinem Vater im Matthäus-Evangelium eine ganze Menge am Anfang oder einiges berichtet wird, aber dann überhaupt nichts mehr. Also wahrscheinlich war sein Vater auch früh gestorben. Und dann hören wir nur noch von der Mutter und von den Geschwistern. Und diese Geschwister waren gegen ihn. Die haben gedacht, der ist ein bisschen überdreht. Der ist verrückt. Der stellt sich so in die Öffentlichkeit und denkt, er ist was Wichtiges. Den kann man eigentlich gar nicht ernst nehmen. Seine Geschwister waren nicht für ihn. Also das ist milde gesagt. Also Jesus hatte einen ziemlich schlechten Start und trotzdem ein starker Mann daraus geworden. Wie kommt das? Und eins, was mir wichtig geworden ist in der Vorbereitung, ist, seine Eltern machten ihn stark. Er hatte Eltern, die in ihm was Besonderes gesehen haben. Also Maria hat eine Engelerscheinung und dieser Engel sagt ihr, dass es ein ganz besonderer Sohn sein wird, der durch sie zur Welt kommt. Der Retter dieser Welt. An dieser Stelle ist mir eine Geschichte eingefallen, die ich mal von jüdischen Müttern gehört habe. Wenn die sich unterhalten, oder zumindest war das so, oder in einem bestimmten Landstrich, ich weiß nicht. Wenn die jüdischen Mütter sich über ihre Babys unterhalten haben, haben sie gesagt, sieht der, also ihre Söhne, sieht der nicht aus wie Albert Einstein? Die haben Albert Einstein schon in ihren Söhnen gesehen, egal ob die so aussahen oder nicht. Aber sie haben gesehen, da ist ein Albert Einstein drin. Und wenn, das war in einem Zusammenhang, habe ich das gelesen, wo man gesagt hat, guckt euch mal die Liste der Nobelpreisträger an und wir werden überraschend viele jüdische Männer da drin finden. Also was haben unsere Eltern in uns gesehen und was sehen wir, wenn wir Eltern sind, in unseren Kindern? Für ein Bild haben wir von der Zukunft unserer Kinder. Nicht unser Wunschtraum, sondern ein Bild von Gott her. Maria nahm diese nicht-eheliche Geburt auf sich, was für sie eigentlich eine Schande war, und sie freute sich auf ihr Kind. Sie hat dann schon dafür gesorgt, dass sie geschützt war und war bei ihrer Cousine, aber sie nimmt das an, was Gott ihr bestimmt hatte. Alles andere als einfach. Aber sie legt diese Makel, den sie hat, nicht auf ihr Kind, sondern sie freut sich darauf. Und Josef wollte Maria verlassen. Auch da erscheint ein Engel und sagt, das darfst du nicht, das ist der Retter Israels. Und steht zu deiner Frau. Und auch er nimmt diesen Makel auf sich, denn er wusste, von ihm ist das Kind nicht. Und was, von wem sollte es sonst sein? Und es musste schon ein Engel erscheinen, der sagte, das ist von Gott. Und er nimmt auch er als Mann nimmt diesen Makel auf sich, dass er seine zukünftige ein Kind kriegt, das nicht von ihm ist. Und all das zeigt, dass er starke Eltern hat. Stark mit Gott verbunden. Stark auch darin, dann diese Situation zu meistern. Dann gibt es einen Sprung im Neuen Testament, also in der Geschichte von Jesus. Die Eltern machen sich Sorgen um ihren Zwölfjährigen, denn sie finden ihn plötzlich nicht. Das kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr Kinder habt, dass wir irgendwie, also ich kenne das wieder durch die Fußgängerzone, plötzlich ist der Dreijährige weg. Das sind die schrecklichsten 2 Minuten, die man sich vorstellen kann. Oder manchmal auch länger, bis man ihn wieder hat. Also sie finden Jesus nicht. Und sie suchen ihn, bis sie ihn gefunden haben, 3 Tage lang. Eine Geschichte an dieser Stelle, eine junge Frau, also ein Teenie, 15 oder 16, also Jugendliche eigentlich, ist auf einer Party und meckert über ihren Vater. Der wird sie nämlich gleich abholen, weil sie muss nach Hause. Ich weiß nicht, wie spät es war, 23:30 oder was. Und der Vater hat gesagt, du bleibst nicht länger, bis 23:30 und dann hole ich dich ab. Und sie beschwert sich bei ihrer Freundin und sagt, so Mist, ihr dürft alle da bleiben und ihr könnt weiter feiern und ich muss nach Hause. Was habe ich für einen Vater? Und dann sagt die Freundin zu ihr, sei froh, dass du solche Eltern hast. Meine Eltern interessiert das überhaupt nicht, wo ich bin. Ich kann alles machen, was ich will, aber toll finde ich das nicht. Deine Eltern kümmern sich wenigstens um dich. Und dann, wenn wir noch weitergehen, Maria ehrt ihren erwachsenen Sohn. Das erste Wunder, das beschrieben wird, also auch Hochzeit zu Kana, wo er Wasser zu Wein macht. Und Maria hat den Überblick und sieht, da fehlt was und Jesus könnte das ändern. Und sie geht zu ihm hin und sagt ihm, ey Jesus, kannst du mal was machen, weil die sind in Not. Und er weist sie barsch zurück und sagt, was geht dich das an, was ich tue. Und dann ist sie nicht eingeschnappt, sondern sie geht hin zu den Dienern und sagt ihnen, was er euch sagt, das tut. Und damit ehrt sie ihren erwachsenen Sohn und sagt nicht, was ist das denn für ein Kerl und was gibt er mir für eine Antwort. Jesus hat starke Eltern gehabt und die haben ihn stark gemacht. Zumindest ist das ein Teil seiner Stärke. Gleich hören wir noch mehr. Was ist, wenn mich meine Eltern nicht stark gemacht haben? Was nutzt mir das, dass Jesus solche Eltern hatte, wenn ich sie nicht habe? Wenn du keinen Vater und oder keine Mutter hattest, warum auch immer. Oder wenn du sie zwar hattest, aber sie nicht da waren, weil sie dauernd in Arbeit versunken sind. Und wenn sie zu Hause waren, eigentlich nur müde waren, aber kein Interesse an dir hatten. Ich wollte eigentlich immer für meine Familie da sein. Ich wusste, dass das wichtig ist. Und ich habe es nicht so geschafft, dass ich damit zufrieden bin. Weil die Arbeit mir wichtig war oder so wichtig, dass ich die Erwartungen, die an mich gestellt wurden, unbedingt erfüllen wollte oder dass ich Angst hatte, sie nicht zu erfüllen. Und meine Familie hat darunter gelitten und meine Kinder auch. Ich habe das selber nicht anders erlebt. Mit meinem Vater. Was ist jetzt? Kann ich nicht stark sein? Was ist, wenn deine Eltern dich nicht beschützt haben? Wenn du keine Geborgenheit erlebt hast oder wenn deine Eltern umgekehrt überfürsorglich waren und dich in Watte gepackt haben und damit nicht verhindert haben, aber dass sie dir schwer gemacht haben, das Leben zu meistern. Wie sollen wir damit umgehen? Ich möchte ganz paar kurze Sätze sagen dazu. Das Erste, und das war ein großes Erschrecken für mich, irgendwann, als ich 17, 18, 19 war, so in der Ecke, und ich mal wieder dachte, wow, was habe ich für Eltern? Und mich geärgert ist schon harmlos ausgedrückt. Negative Gedanken gemacht habe über meinen Vater auch. Schoss es mir durch den Kopf und durchs Herz, du wirst nicht besser sein als dein Vater. Oh, das war ein Schmerz. Ich hatte eine Menge Punkte, die ich nicht gut fand an ihm. Und ich denke, dass das Gottes Wirken war in mir, der gesagt hat, du wirst es nicht besser machen. Du wirst manche Sachen besser machen als er und dafür machst du andere Fehler, die er nicht gemacht hat. Und vielleicht ist das der erste Punkt, wo wir innerlich auch zufrieden kommen, auch mit dem, was unsere Eltern falsch gemacht haben an uns, dass wir sagen, ich bin nicht besser als meine Eltern. Weil es keine Eltern gibt, die keine Fehler machen. Oder andersrum, alle Eltern machen Fehler. Alle Mütter machen Fehler, alle Väter machen Fehler. Und die Kinder haben die Aufgabe, damit klarzukommen. Und es ist ihre Aufgabe. Es ist unsere Aufgabe. Und unter anderem können wir damit lernen, klarzukommen, indem wir lernen, das zu beklagen, was wir nicht hatten. Und was wir uns gewünscht hätten. Und was aber nicht da war und auch nie wieder kommen wird. Sondern was wir als Jugendliche und als Kinder versäumt haben, haben wir versäumt. Das haben wir nicht gekriegt. Das werden wir als Erwachsene auch nicht mehr kriegen. Das bleibt ein Loch in unserer Biografie. Bestenfalls heilt das. Und das ein Weg, der so super wichtig ist, dass das heilen kann, ist, dass wir lernen zu vergeben.
da wo wir Mangel gelitten haben. Und das ist nun ein super dickes Thema und das werde ich hier nicht ausbreiten. Dann sitzen wir noch ein bisschen länger. Aber es ist ein super wichtiges Thema, zu lernen, das zu vergeben, was mir Schmerzen gemacht hat, eben gerade auch zu meinen Eltern hin, auch zu allen anderen hin. Oder vielleicht Lehrer, die mich bloßgestellt haben. Oder Verwandte oder wer auch immer. Leute, die alt für mich Autorität waren. Also klagen. Also erstmal wissen, ich mache auch Fehler. Klagen, vergeben lernen und Eltern trotzdem ehren. Wir sehen das an diesem 12-jährigen Jesus im Tempel. Da werde ich gleich noch ein bisschen zu erzählen. Der grenzt sich ab von seinen Eltern. Der ist, man könnte es fast rebellisch nennen. Ist er aber nicht, weil am Ende ordnet er sich seinen Eltern unter und tut alles, was sie sagen. Er ehrt sie, es steht dort, er war ihnen untertan. Und dann steht als Folge, Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Und es hat damit zu tun, dass er, ich glaube, göttliche Weisheit hatte. Und von Gott her wusste er, es ist richtig, seine Eltern zu ehren, auch wenn ich anderer Meinung bin. Jesus nahm zu an Weisheit, an Alter, das ist ja automatisch, und Gnade bei Gott und den Menschen. Also gesucht, ein starker Mann. Das, was mir zentral wichtig geworden ist, ist, dass Jesus einen schlechten Start hatte, hatte ich gesagt. Viele von uns hatten das auch. Er hatte Eltern, die haben ihn stark gemacht. Wir kommen nicht darum zu erkennen, dass wir keine perfekten Eltern haben und selber es nicht sind. Und spannend ist jetzt, wie Jesus weiter mit seinen Eltern umgeht. Und das wird an dieser Geschichte deutlich. In Lukas 2 steht sie. Das Erste, was er nämlich tut, ist, er interessiert sich für ihre Werte und ihren Glauben. Er geht mit auf ein religiöses Fest, ein wichtiges Fest. Er darf das erste Mal mit, das war sicherlich auch, war neugierig und wollte auch. Aber er interessiert sich auch dafür. Er lehnt das nicht einfach pauschal ab und sagt die Alten mit ihrem Glauben. Sondern er forscht selbstständig, er liest die Bibel, er stellt Fragen, er hört zu. Er diskutiert mit den schlauen Leuten damals und die wundern sich über seine Fragen und über sein Wissen, das schon vorhanden war. Und er bildet sich seine eigene Meinung. Er ist nicht platt, er ist nicht plakativ, so schwarz-weiß und sagt, ach, was die erzählen, das interessiert mich nicht. Sondern er will wissen, was sie glauben und was sie geprägt hat und was ihnen wichtig war. Und dann bildet er sich seine eigene Meinung, auch in Abgrenzung zu seinen Eltern. Das tut er nämlich auch, das wird in dieser Geschichte deutlich. Er löst sich von seinen Eltern, einmal, dass er nicht mit ihnen zusammenhockt. Also die Eltern sind irgendwo und er ist woanders. Und sie verlieren sich aus den Augen auf diesem Fest. Was natürlich auch heißt, dass seine Eltern ziemlich locker mit ihm umgegangen sind. So an der langen Leine und wussten, naja, der ist bestimmt bei Verwandten oder bei Freunden. Da wird schon nichts passieren. Ein 12-Jähriger darf alleine unterwegs sein. Auf diesem Fest. Tolle Eltern, muss ich schon sagen. Und dann verschwindet er aber. Also er beißt sich fest an diesen Diskussionen mit diesen theologisch geschulten Menschen, die er im Tempel findet und hat seine Freude daran, die zu löchern und ihnen zuzuhören. Und er vergisst die Zeit und die Eltern suchen nach ihm 3 Tage. Das ist schon Hammer. 12 Jahre alt, 3 Tage abtauchen. Und jetzt passiert Folgendes. Lukas 2, 48 bis 50. Sie finden ihn nach 3 Tagen. Und dann kommt Folgendes. Und als sie ihn sahen, entsetzten sie sich. Also das ist ein Wort für großes Erschrecken. Und sie sind in Aufruhr. Sie entsetzten sich. Und seine Mutter sprach zu ihm, mein Sohn, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen, warum habt ihr mich gesucht? Wo ist das Problem? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Und sie verstanden nicht. Sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Hier passiert was ganz Gewaltiges. Also stell dir mal vor, du bist Vater. Du suchst deinen Sohn 3 Tage, machst dir echt Sorgen, die haben bestimmt nicht geschlafen. Als Mutter gilt das genauso, aber hier sind ja meistens nur Väter. Und dann sagt er, wo ist das Problem? Und er sagt, sein Vater steht vor ihm, muss ich nicht da sein, wo mein Vater ist? Und er meint nicht sein, nicht Josef. Und er sagt ihm, eigentlich, du bist nicht mein Vater. Mein Gott im Himmel ist mein Vater. Das ist die wichtigere Beziehung. Dass die Eltern das nicht verstanden, das kann ich wiederum verstehen. Und das war an einer Stelle, wo Jesus sich abgelöst hat von seinen irdischen Eltern und gesagt hat, mein eigentlicher Halt, meine eigentliche Stärke, das, was mich tragen wird für die Zukunft, das kommt von meinem Vater im Himmel und nicht von meinen irdischen Eltern. Und er bindet sich so an seinen Vater im Himmel. Also was hat Jesus stark gemacht? Er kennt seine eigentliche Identität. Und er sucht sie nicht bei Menschen. Er sucht sie auch nicht in seiner menschlichen Herkunft. Als er getauft wird, kommt eine Stimme vom Himmel, von seinem Vater im Himmel, und diese Stimme sagt, du bist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Jemand hat mal gesagt, wenn du das hörst, in deinem Herzen, dass Gott das zu dir sagt, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen, du gefällst mir, dann wirst du heil, innerlich. Dann kriegst du, das ist wie, als würde lebend Leben dir einpusten und dich aufrichten. Ich habe es am Anfang gesagt, wir suchen oft unsere Identität in Leistung, in Karriere, in Geld, verdienen und Geld ausgeben. Und wir möchten etwas sein vor Menschen. Und alles das macht uns nicht satt. Das wissen wir auch, deswegen suchen wir aber weiter. Und im Grunde genommen macht es uns nicht stark, sondern es macht uns schwach. Vor einigen Wochen war ein Mann hier am Samstagabend im Flenders-Gottesdienst, Josef Müller. Die Predigt ist noch auf unserer Homepage. Die müsst ihr unbedingt hören. Josef Müller war ein Finanzjongleur, ein Steuerberater und Anleger und Trickser und Steuerhinterzieher dann auch irgendwann. Und das hat er es zu was gebracht. Und obwohl er im Rollstuhl saß übrigens, mit 17 hatte er einen Unfall. Und das hat ihn nicht aufgehalten, erfolgreich zu sein und Karriere zu machen. Und er sagt, ich habe immer mehr Geld verdient. Ich wurde immer reicher und ich dachte, je reicher ich werde, desto glücklicher werde ich sein. Und dann erzählt er, dass er auf seiner Yacht lag. Also sagte er, ich hatte eine Wohnung in Florida und eine Yacht und hat aufgezählt, wo überall er Wohnungen hatte, weiß ich nicht mehr, das war zu viel. Und er sagt, unten haben sie eine Party gefeiert auf meinem Boot und haben Spaß gehabt und sich vergnügt. Und ich saß oben auf dem Deck oder ich lag da und ich war einsam und ich war nicht glücklich. Es war umgekehrt, wie ich dachte. Ich dachte, ich werde glücklicher, wenn ich mehr Geld habe, und ich wurde immer unglücklicher, obwohl ich immer mehr Geld hatte. Also hört es euch an, das lohnt sich. Alles das, was wir suchen, was ich beschrieben habe, alles das kann uns verloren gehen. Josef Müller wanderte irgendwann ins Gefängnis. Er hat einfach zu viel Mist gebaut. Und im Gefängnis wurde er wirklich reich, weil er da Gott begegnet ist durch Jesus. Das hat sein Leben verändert. Und seitdem sprudelt die Freude Gottes aus seinem Leben, dass er, seit er aus dem Gefängnis raus ist, nur noch unterwegs ist, um davon zu erzählen, was Jesus in seinem Leben getan hat. Und anderen zu sagen, ey, du kannst das auch erleben. Jesus ist real. Also, auf unserer Homepage, noch auf der ersten Seite. Also, gesucht ein starker Mann. Jesus wurde ganz stark von Gott bestätigt in seiner Identität. Das hat ihn stark gemacht. Aber er selber hat auch dafür gesorgt, dass diese Stärke zunahm. Also, es ist nicht nur einseitig, dass Gott irgendwas in uns reinpumpt und wir brauchen nur dazu warten und sagen, ja, mach mal Gott. Sondern wenn der Kontakt auch geschlossen ist, auch vorher schon, es ist deine Aufgabe, nach Gott zu suchen. Und zu entdecken, wer Jesus eigentlich ist. Und warum reden so viele Leute von diesem Jesus als dem wichtigsten Menschen dieser Welt? Das ist dein Teil. Jesus nahm sich Zeit fürs Gebet, er nahm sich Zeit für die Bibel, er nahm sich Zeit für den Gottesdienst, er nahm sich Zeit für Gemeinschaft mit anderen Christen. Und das nicht, weil man das so macht als Christ und weil das dazugehört, sondern weil er wusste, ich brauche das, damit meine Stärke nicht verloren geht und ich nicht schwach werde, sondern ich brauche Beziehung zu meinem Vater im Himmel und ich habe daran einen Anteil, das zu fördern, dass es gut wird, dass die Beziehung stimmt, dass ich mit ihm im Gespräch bin und er mit mir, dass ich ihm zuhöre. Manche investieren Zeit, um zu meditieren, andere machen Sport, wieder andere suchen übernatürliche Kräfte oder versuchen irgendwie die Zukunft rauszukriegen und sie investieren Zeit und Geld dafür, weil sie hoffen, da kommt Stärke her. Und wenn es um das geht, was uns als Christen stark macht, dann sagen wir, muss ich noch mehr tun oder was? Das ist doch anstrengend. Ja, kostet Zeit. Ist anstrengend. Aber es dient dem, dass die Kraft Gottes in uns wirksam wird, wie in Jesus. Für alles andere nehmen wir uns doch auch Zeit und investieren Geld und Zeit und Kraft. Warum nicht für das, was wirklich was bringt? Er stärkte seine Beziehung zu Gott, indem er sein Vertrauen in allem, was er tat, auf Gott setzte. In allen Wundern, die er tat, er sagte, ich tue nur das, was der Vater mir zeigt. Und daher kam seine Kraft. Er vertraute vor allen Dingen, und das ist das Stärkste überhaupt. Er konnte nur in diesen Tod gehen, weil er damit rechnete und Gott vertraute, der wird mich auferwecken am dritten Tag. Nur deshalb konnte er diese Schmerzen ertragen und die Trennung von Gott und diese Verhöhnung und diese Erniedrigung, weil er wusste, Gott wird mich danach erhöhen. Es ist sein Weg. Ich muss da unten durch und dann wird es mir besser gehen als vorher. Und darin liegt die eigentliche Stärke von Jesus. Er verankerte sein Leben im Vater im Himmel. Das war seine Stärke. Das andere hat ihm auch gedient. Es gibt auch noch mehr Sachen, die ihm gedient hatten. Und die hatte ich eigentlich alle hier aufgezählt. Und dann hat Alfred mir gesagt, du hast nur 25 Minuten und wahrscheinlich bin ich schon darüber. Und dann habe ich gedacht, das ist das Wichtigste, was ich jetzt hier sagen möchte. Eine Geschichte von einer Spinne. Die wollte effektiver ihr Leben gestalten, also ja, nicht so viel verschwenden an Kraft und Ressourcen und Zeit. Und dann hat sie ihr Netz angeguckt und hat gesagt, wo kann ich was sparen? Und dann hat sie einen Faden entdeckt, der ganz nach oben ging und sie wusste gar nicht, wo der hingeht. Und er sagt, der scheint mir überflüssig zu sein und hat ihn gekappt. Und in dem Moment bricht ihr Zelt, also ihr Netz zusammen. Es war der Faden, der ihr Netz gehalten hat. Und als sie den kappte, haben alle anderen Fäden nichts mehr genutzt. So machen wir das manchmal mit Gott. Dass wir denken, als erstes kappen wir diese Beziehung. Oder gehen gar nicht drauf ein und wundern uns, dass diese Stärke, die Jesus auszeichnet, nicht in unserem Leben ist. Fazit. Du brauchst einen Vater im Himmel, um ein starker Mann zu sein. Das ist meine feste Überzeugung. Du brauchst einen Vater im Himmel, um ein starker Mann zu sein. Du brauchst eine Beziehung zu ihm. Du brauchst ihn, den, der dich bestätigt. Du brauchst den, der dir Identität gibt. Du brauchst den, der dich ermutigt, der dir den Rücken stärkt, der dir vergibt, der dich befähigt. Du brauchst ihn, der dich liebt, so sehr, dass er seinen Sohn für dich gegeben hat. In Johannes 14, Vers 6 steht uns ein Spruch Jesu aufgeschrieben. Da sagt er, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Er sagt, wenn ihr mit diesem Vater im Himmel zu tun haben wollt, dann geht das nur über mich, nur über Jesus. Und jetzt kannst du sagen, ja, das ist ein bisschen sehr absolut und radikal. Im Grunde genommen sagst du dann, also das, da hat er gelogen. Also entweder ist Jesus glaubwürdig, dann stimmt auch das, was er hier sagt. Und dann stimmt es, dass er der einzige Weg zu Gott ist, zum Vater im Himmel. Oder wenn du sagst, das stimmt nicht, dann musst du auch alles andere wegwerfen, was er gesagt hat, dann taucht das auch nicht, dann hat er gelogen. Das ist ein bisschen schwarz-weiß. Ja. Aber Alles andere ist nicht logisch. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Der Weg zum himmlischen Vater geht nur über Jesus. Er ermöglicht uns zu vergeben, anderen zu vergeben. Er heilt Verletzungen und Vernachlässigung. Er bindet mich an den himmlischen Vater an, nämlich indem er mir vergibt. All das, was an Verletzungen oder auch an eigenen Sünden in mir ist, all der Müll, den andere auf mich geworfen haben und den ich selber produziert habe und mit dem ich andere beworfen habe, all das kann er vergeben, will er vergeben, wird er vergeben, wenn du dich an ihn wendest. Und vielleicht ist heute der Abend für dich, wo du ein Gebet sprichst und sagst, Jesus, wenn es dich gibt, dann will ich durch dich ein Kind des Vaters im Himmel werden. Dann bitte ich dich, dass du mir vergibst. Und dann bitte ich dich, nimm mich an. Und dann will ich dir auch danken, dass du für mich gestorben und auferstanden bist. Und ich möchte jetzt mit uns beten. Und ich möchte dieses Gebet beten und dich ermutigen, das mitzubeten, wenn du merkst, das ist dein Gebet heute Abend. Das ist die Chance, das ist die Tür, die offen ist, wo Jesus dich einlädt und sagt, ey, ich mache Kontakt zwischen dir und dem Vater im Himmel. Oder wenn du schon mit ihm unterwegs bist und merkst, das ist so belanglos geworden, diese Beziehung, dann ist das ein guter Moment, neu zu sagen, Jesus, ich gebe mich dir neu. Ich bin schon Kind des Vaters im Himmel, aber ich bin gar nicht mehr begeistert davon. Und dein Feuer, deine Liebe brennt nicht mehr in mir. Aber ich will das neu erleben. Ich will, dass das neu angefacht wird. Und ich möchte jetzt beten und möchte zwei Gebete sprechen. Eins, das in diese Richtung geht, Jesus, nimm mich an. Und dann möchte ich nochmal, dass wir alle für Lothar beten. Nicht laut, sondern still. Aber das leite ich dann nochmal an. Aber erstmal möchte ich jetzt gerne beten. Und wenn du dieses Gebet mitsprechen kannst, dann bete es einfach so mit. Für dich leise. Und ich lasse dann eine bisschen Stille, wo du mit eigenen Worten dem Vater sagen kannst, hier bin ich. Ich will dein Kind sein. Durch Jesus Christus, deinen Sohn. Ich bete. Herr Jesus Christus, wir haben ja nur Worte in der Bibel, die uns überliefert sind, glaubwürdig überliefert, die uns beschreiben, wie du warst und wer du warst. Und dass wir begreifen, wer du wirklich bist und wie stark du bist. Nicht nur als Mensch, nicht nur durch eine charismatische Ausstrahlung, sondern was für eine göttliche Liebe und Stärke in dir ist, das musst du uns zeigen. Dafür musst du uns die Augen öffnen. Das musst du uns ins Herz sprechen. Und ich bitte dich, dass du das jetzt tust. Und wenn du das mitbeten kannst, dann bete jetzt einfach das mit, was ich sage, so leise für dich. Lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass ich durch dich ein Kind des Vaters im Himmel werden kann. Und ich bitte dich, dass du mich jetzt annimmst. Und ich bitte dich, dass du mir vergibst. Und ich bitte dich, dass deine Kraft und deine Freude in mein Leben kommt. Und ich bitte dich, dass du in mich Gewissheit hineinlegst, dass ich ein Kind, ein geliebter Sohn Gottes bin. Und Vater im Himmel, ich möchte dein Kind sein, durch Jesus Christus, deinen Sohn. Und lieber Herr Jesus, danke schön, dass du für mich am Kreuz auf Golgatha gestorben bist. Und dass du den Weg frei gemacht hast zum Vater. Und wenn du merkst, dass das Feuer erloschen ist, dann bete doch mit und sag, Jesus, ich kenne dich, ich habe dich in mein Leben aufgenommen. Ich folge dir auch irgendwie. Ich bitte dich, dass diese Liebe des Vaters mich neu erfüllt. Und das heilt, was verwundet ist in meinem Herzen. Dass ich vergeben kann, wo andere mir wehgetan haben. Und dass ich lieben kann, wo andere das nicht tun. Und dass ich auch meine Eltern ehren kann, auch wenn sie nicht perfekt sind oder waren. Ich bitte dich, füll mich neu aus mit deinem Geist. Dir sei alle Ehre, Herr Jesus Christus. Amen. Und ich gehe jetzt einfach so weiter. Ich möchte an dieser Stelle Folgendes sagen. Ich habe vorhin ein paar Männer angesprochen, weil es sein kann, dass du Fragen hast oder dass du, und dazu möchte ich dir Mut machen, dass du dir jemanden suchst, mit dem du beten kannst. Und wo du das aussprechen kannst, was Gott jetzt irgendwie in deinem Herzen berührt hat. Und ich habe ein paar Männer gefragt, die sind bereit, für dich zu beten. Ich natürlich auch, wenn du an mich rankommst oder so, oder dich traust. Also ich stehe natürlich bereit. Und jetzt bitte ich einfach mal, dass die 6, die ich gebeten habe, mal aufstehen, dass ihr sie seht. Und vielleicht macht ihr mal ein bisschen mehr Licht, dass man die auch erkennen kann. Und dann merkt ihr euch bitte diese Gesichter, wenn ihr Gebet braucht, und sprecht sie an heute Abend oder Sonntag oder wann auch immer. Also, ich nenne euch mal Joachim Lambertus, ist einer unserer leitenden Ältesten auch. Horst Eilers sitzt da in seiner Nähe. Und Hans-Dieter Sturz ist da. Und Hans-Dieter Sturz hat einen Vorteil, der lebt nämlich in Afrika, noch zur Zeit zumindest. Und wenn ihr was loswerden wollt, wo ihr wisst, das soll niemand anders erfahren, dann müsst ihr zu ihm. Weil der reist bald wieder ab. Dann Siegfried Leitenbach, auch einer unserer leitenden Ältesten. Helmut Cooper sitzt neben ihm und Joke Termöhlen, habe ich gefragt. Ich danke euch, dass ihr bereit seid, für andere zu beten. Und nehmt das in Anspruch, wenn ihr merkt, Gott möchte das. Oder nein, wenn ihr merkt, da ist Sehnsucht in euch und ihr möchtet durch diese Tür gehen, die Gott euch anbietet. Okay, ihr könnt euch wieder hinsetzen. Und jetzt möchte ich noch was. Nämlich, dass wir eine Minute still sind und dass ihr in eurem Herzen nochmal alle betet für Lothar Fisser. Er ist übrigens ohne, Fixateur. Er hat den seit dem Januar, hat bei seinem Arm geschient und glaube seit Januar oder um Weihnachten rum. Das ist schon ein Wunder. Es gibt ganz viele Wunder, die mit ihm schon passiert sind. Aber ich wünsche mir wirklich, dass er hier wieder unter uns ist, was er sich auch wünscht und hier dabei sein kann. Und ich glaube, dass es wirkungsvoller ist, wenn wir alle zusammen beten, als wenn ich nur alleine hier vorne bete. Und dafür lasse ich jetzt eine Minute Stille. Und ihr könnt so beten, meinetwegen auch, Jesus, wenn es dich gibt, dann bitte ich dich jetzt, dass du zu Lothar kommst und ihn heil machst. Auch innerlich heil, auch von den traumatischen Erfahrungen dieses Unfalls. Und von 1,5 Jahren Krankenhaus. Oder lieber Vater, wenn es dich gibt und wenn du mich hörst, dann bitte ich dich für Lothar, dass du Wunder tust, noch mehr, noch weiter. Ich lasse euch Stille dafür zu beten und ich bete dann auch noch. Unsere Gebete wie Opfer zu dir aufsteigen, an deinen Thron. Und wir machen uns eins und bitten dich für unseren Bruder Lothar Fisser, der so schwer verunglückt ist, der mehrfach kurz davor stand zu sterben, bei dem so viele Wunder passiert sind. Wir bitten dich, dass du ihn heilst, ganz heilst, nach Geist, Seele und Leib. Und wir bitten dich, dass du seine Familie segnest, besonders seine Frau und auch seine 3 Töchter. Und dass sie jeden Tag neu die Kraft kriegen, die sie brauchen. Dass sie auch jeden Tag neu die Unterstützung bekommen, die sie brauchen, auch durch Menschen. Auch durch alle Hilfsmittel, die nötig sind, damit Lothar nach Hause kommen kann und damit das Leben gelingen kann und damit er wieder auf die Beine kommt. Wir bitten dich, dass du all das gibst, was nötig ist und darüber hinaus. Und so bitten wir dich um deine Gnade, du barmherziger Gott, du allmächtiger Gott, du, der du deinen eigenen Sohn nicht verschont hast für uns, sondern hast ihn für uns hingegeben, und wie solltest du uns mit ihm nicht alles schenken? Und so bitten wir dich im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Weise mir, Herr, deinen Weg. Wir hören den Männerchor.